Teil 9 von Borgia von Klabund. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden.
39. Kapitel. Niccolò Machiavelli, aus einer einfachen popularen Familie stammend, humanistisch gebildet, Sekretär des florentinischen Rates der Zehn, wird in außerordentlicher Botschaft zu Cesare Borgia gesandt. Florenz, zu schwach, um einem drohenden Angriff des Fürsten zu widerstehen, will sich gütlich mit ihm einigen. Niccolò Machiavelli lebte auf einem kleinen Landgute bei Florenz. Er stand früh am Tage auf, jagte Krammetsvögel, betätigte sich in seinem kleinen Wäldchen als Holzhauer, saß den halben Tag im Wirtshaus und mit dem Wirt, mit dem Bauern Gismondo Buonarroti, Bruder des Bildhauers Michelangelo Buonarroti, mit Metzger, Bäcker, Fuhrherrn und Ziegelbrenner zu schwatzen und Kricker oder Tricktrack zu spielen. Er stritt sich mit ihnen um jeden Quattrino, und man hörte ihr Geschrei die Landstraße auf und ab eine halbe Meile. Abends, bei Einbruch der Dämmerung, stapfte er nach Hause, zog den Bauernkittel aus und im bloßen Hemd saß er an seinem Schreibtisch, las Dante und Petrarca, Tibull und Ovid. Er las Ovids Ars Amandi und seufzend gedachte er seiner eigenen frühen Liebschaften. Das war vorbei. Er hatte eine Frau und 4 Kinder, und nur hin und wieder trieb ihm der günstige Wind in seinem Wäldchen eine Bauernfrau oder Magd ins Gehege. Wenn er des Ovid überdrüssig war, klappte er ihn zu und seine Schreibmappe auf und setzte seine Studien fort. Sull arte del stato, über die Staatskunst. Er konnte sein Bauernanwesen kaum verwalten, aber über Republiken und Monarchien regierte souverän sein Geist. Der Geist eines klugen, scharfsichtigen, scharfsinnigen, unbestechlichen Menschen. Bestechlich nicht durch Gold und nicht durch Schmeichelei, unbeeinflussbar durch Sympathien und Antipathien. Ihn bewegt die Politik an sich, ihre Methodologie. Und das Maß seiner Maßstäbe gab allein der Mensch, der Politik und Geschichte macht. Wie war das Wesen des niedrigen Menschen beschaffen? Er war dumm, feige, selbstsüchtig, treulos. Wie war das Wesen des höheren Menschen beschaffen? Er war klug, tapfer, selbstisch und sich selbst treu. Seine Klugheit gebot, die Dummheit der andern zu benutzen, seine Tapferkeit, ihre Freiheit zu unterwerfen, seine Treue gegen sich selbst konnte als Treulosigkeit andern gegenüber in Erscheinung treten, töricht, wer wortbrüchigen Wort hielt, dumm, wer klugen, dumm kam, feige, wer von Meuchelmord zurückschreckte, wenn die andern ihm schon den Gifttrank bereitet und den Galgen errichtet hatten. Es kam darauf an, der Erste zu sein, bei einer Frau, bei der Politik. Früh zu Bett gehen und früh aufstehen. Wenn die anderen erwachten, musste die Hälfte des Tagwerks schon getan sein. Er hatte dann schon 7 Krammetsvögel gefangen und Cesare Borgia 7 verräterische Condottieri. Die Florentiner wussten, was sie taten, als sie Machiavelli zu Cesare Borgia sandten. Es war nicht das erste Mal, dass der bäurische Kerl mit der Seele eines Staatsmannes ihnen in wichtigen Missionen diente. Im Palast Cesare Borgias fand jenes denkwürdige Gespräch zwischen Cesare und Machiavelli statt, das dem Florentiner die Anregung zu seinem Traktat über den Fürsten geben sollte. Es war noch sehr früh am Tag. Dämmerung hing noch im Zimmer. Cesare hatte Machiavelli um 6 Uhr früh zur Audienz gebeten. Seit Monaten zeigte sich der Borgia nicht mehr bei Tageslicht. Die Krankheit hatte sein Gesicht mehr und mehr verwüstet. Es war von eitrigen Pusteln über und über bedeckt. Nur seine hellen blauen Augen funkelten unversehrt und herrisch. »Nehmen Sie Platz«, sagte der Borgia. Er setzte seinen Gast so, dass dessen Gesicht im Licht war, während er selbst im Dunkeln blieb. Machiavelli nahm Platz in einem tiefen Sessel, in dem der kleine beleibte Herr fast ganz verschwand. Cesare lachte. »Ja, da haben Sie gleich ein Beispiel meiner politischen Methode. Ich zwinge meine Gäste immer tief unter mir in einem weichen Lehnstuhl zu versinken. Das macht sie mir untertänig und ihren Verstand weich und nachgiebig. Ich selbst pflege, auf einem harten, hohen Holzstuhl zu sitzen.« Machiavelli sah von unten nach oben und sprach dorthin, wo er im Dunkeln den Borgia vermutete. »Ich bewundere Sie, Hoheit. Der Borgia fragte, was macht Florenz? Man ist uns nicht besonders wohlgesinnt dort, seiner Heiligkeit und mir. Machiavelli versuchte, eine abwehrende Handbewegung zu machen. Cesare fuhr fort, man sieht es nicht gern, dass ich mich in Umbrien und Romagna festsetze, dass ich mit Ludwig dem XII. Von Frankreich d'accord bin. Man schimpft mich den Grausamen, aber diese Grausamkeit hat die Romagna zusammengehalten, während die überaus gerühmte Milde der Florentiner die Zerstörung von Pistoia auf dem Gewissen hat. Wer ist nun in Wahrheit grausamer? Meine Grausamkeit hat in der Romagna vielleicht 50 Menschen getötet, aber die Milde der Florentiner in Pistoia 2000. Und er zitierte Virgil. Res dura et regni novitas, me talia cogunt moliri, et lati finis custode tuiri. Machiavelli, es muss das Bestreben von Florenz sein, sich als autonomer Staat in dem Wirrwarr der Zeit zu behaupten, solange... Der Borgia, nun... »So lang?« Machiavelli fuhr vorsichtig fort, »solange sich diese Zeit nicht geändert hat.« Der Borgia lachte leise. »Nun, diese Zeit ist ein abstrakter Begriff. Sie wird sich nicht selbst ändern. Wir sind berufen, sie zu ändern, wir Menschen.« »Ja«, schmeichelte Machiavelli, »ihr Menschen, ihr großen Menschen, ihr Borgia.« Cesare wandte sich einen Moment angewidert ab. Hat Florenz sie gesandt, mir Weihrauch zu schwingen und Zuckerstücke wie einem tanzenden Jahrmarktsbären zu reichen? Ich verabscheue beides. Der Rat der 10 von Florenz schickt mich, ihnen seine Hochachtung zu bezeigen, auch wenn zwischen ihren und seinen politischen Überzeugungen ein Abgrund klafft. Was für ein Abgrund? Machiavelli, wir Florentiner sind Republikaner. Der Borgia lächelte, ich nicht, ich bin Borgia. Machiavelli, ob Republik, ob Monarchie, gute Gesetze sind das Fundament des Staates. Cesare, gute Gesetze können nicht bestehen ohne ein gutes Heer. Machiavelli, ein gutes Heer bedarf vor allem der Disziplin, also wiederum des Gesetzes. Cesare, ein gutes Heer setzt sich aus guten Soldaten zusammen. Gute Soldaten sind eigentlich nur Landeskinder, das heißt Menschen, die ihre Heimat lieben, die ausziehen, ihren eigenen Grund und Boden, ihr Gewerbe, ihre Frauen und Kinder zu verteidigen. Machiavelli, aber sie haben sich oft der Söldner und fremder Kriegsknechte bedient. Cesare, die Not zwang mich dazu. Das Ideal eines Heeres ist das Nationalheer. Nur aus diesem Grunde konnte Karl der VIII. Von Frankreich Italien so schnell überrennen, weil seinem disziplinierten französischen Heer unsere zügellosen Haufen Mietlinge und Knechte aller Länder nicht gewachsen waren. Machiavelli, aber wie kann ein Nationalheer ohne Nation aufgestellt werden? Cesare sprang auf, und nun glänzte sein fahles Gesicht plötzlich grell im stärker einströmenden Morgenlicht. Sie haben recht, hier liegt der Kardinalpunkt der italienischen Politik. Italien muss eine Nation werden, das ist mein und meines erlauchten Vaters innigstes Ziel. Ein geeintes Italien, ein einiges italienisches Heer. Machiavelli unterbrach höflich. Und ein König? Cesare stand jetzt am Fenster und sah einer Amsel zu, die den Morgentaus im Gefieder stäubte. Jawohl, Machiavelli fragte zögernd, und wer soll dieser König sein? Cesare, er brach den Gedanken ab. Ein schöner Tag wird heute. Machiavelli erhob sich. Ein Borgia-Hoheit, wollten Sie sagen. Cesare schnitt das Gespräch mit einem Hieb der Reitgerte ab, die er durch die Luft sausen ließ. »Wir werden sehen. Kommt Zeit, kommt Rat.« Machiavelli, »kommt Borgia.« Cesare, »nach Florenz.« Machiavelli, »ich habe die Ehre, Euer Hoheit ein Bündnis der Stadt Florenz anzubieten.«
»Sie würde sich glücklich schätzen, Eure Hoheit als Condottiere, als Truppenführer zu gewinnen.« Sie bietet Eurer Hoheit ein Jahresgehalt von 36.000 Golddukaten. Cesare geleitete den Gesandten der Florentinischen Republik bis an die innere Tür. Ich bitte Sie, mir im Namen der Signoria einen Vertragsentwurf vorzulegen. Ich habe mich vortrefflich mit Ihnen unterhalten. Besuchen Sie mich gelegentlich wieder. Machiavelli verneigte sich tief. Machiavelli ging, erschüttert von dem Gespräch, durch den frühen Morgen. Er lief planlos durch die Gassen und stieg dann auf den Monte Pincio, die Stadt Rom im Morgenglanz zu betrachten. Er dachte, ein Ungeheuer, wenn man will. Und wenn man die eine Seite der Medaille sieht, aber dreht man sie um. Ein Genie, ein politisches Genie, wie sein Vater. Sie tun alles nur für sich, aus einem fanatischen Sakro-Egoismo. Aber siehe, ihre Gedanken und Taten münden organisch in das große Weltgeschehen. Er will die Einigung Italiens für sich, um König zu werden, aber ist sie nicht das größte und würdigste Ziel eines heutigen Italieners? Seine Gedanken sind scharf wie spanische Klingen. Auch was sein Vater tut und plant, die hypertrophische Machtübersteigerung des Heiligen Stuhls, ist nur gedacht im Sinne Borgias. Aber später einmal werden seine Nachfolger noch davon zehren, dass er dem Papsttum an sich das feste politische Fundament gelegt. Wo sind sie hin, die Orsini, die Colonna, die generationenlang den Papst in seiner eigenen Stadt zur Ohnmacht verdammten? Nein, dumm sind diese Borgia nicht. Es sind, und er suchte nach einem Wort. Da hörte er eine Amsel. Es sind Genies der Amoralität. Sie wissen nicht, was böse oder gut ist. Sie kennen nur den Nutzen einer Sache, soweit sie sie selbst betrifft. Der Zentaure Chiron ist ihr Lehrer gewesen, halb Mensch, halb Tier, und sie selbst sind Zentauren geworden. Sie empfangen ihre Bestimmung und ihr Licht vom Sternbild des Zentauren. 4 Jahre braucht das Licht, um von Zentauren zur Erde zu gelangen. Eine Ewigkeit dauert es, um von den Borgia Licht und Wärme zu empfangen. Sie haben ihr Herz 100-fach umpanzert. Er neigte sich zur Erde. Siehe da, eine Blüte der Zentaurier. Was haben die Zentauren, die Borgia, damit zu tun? Es gibt eine Art der Zentaurier, deren bittere Wurzel als Gegenmittel gegen Gift angewendet wird. Und er begann, sich Notizen auf ein paar Zettel zu schreiben, die er aus dem Rock kramte. Die Borgia verstehen sich darauf, beide Naturen, die menschliche und die tierische, gut zu verwenden, weil eine ohne die andere nicht lange besteht. Sie verstehen sich darauf, Bestien zu sein und nehmen vom Fuchs und Löwen, was ihnen passt. Die Fuchsgestalt ist nötig, um die Schlingen kennenzulernen, die Löwenmaske, um die Wölfe zu verjagen. Wer nur den Löwen spielt, versteht seine Sache nicht. 40. Kapitel. Wir brauchen einen Heiligen unter uns, einen Heiligen Borgia, weißt du keinen? Fragte der Papst, als er eines Tages in der Legenda Aurea blätterte, den Sohn Cesare. Cesare lachte hell auf, um sich sofort zu fassen. Ich bitte für mein unziemliches Verhalten um Vergebung. Man darf die Form nie außer Acht lassen, sagte der Glockengießer, aber da war es schon zu spät und die Glocke war verpatzt. Ja, wen soll ich dir da empfehlen? Calistus macht keine besondere Figur. Der Herzog von Gandia ist zwar tot, aber nicht heilig zu kriegen. Lucretia wäre eine schöne Heilige, aber sie lebt ja noch, ebenso dieser Knabe Narziss. Warten wir ein paar hundert Jahre, Papa di Roma. Wenn wir Borgia uns ausgetobt haben, werden wir auch noch einen Heiligen zustande bringen, und der wird genauso heilig sein, wie wir unheilig waren, denn ein Borgia tut nichts Halbes. Adio, Rodrigo. Er nannte seinen Vater nur in besonders zärtlichen Momenten Rodrigo. Der Papst sah ihm innig nach, ein kluger Kopf dieser Cäsare. Er rieb die Hände aneinander. Er fror zum ersten Mal in seinem Leben. Ich werde alt. Draußen war Juni, der 27. Juni 1500. Er befahl, im Kamin Feuer zu machen. Es war ein uralter Kamin, an dem schon Callistus der Dritte seinen Borgia-Korpus gewärmt hatte. Wann war das gewesen? Vor etwa 50 Jahren, dachte der Papst erstaunt. Das sind schon 50 Jahre her. Er lehnte sich an den Kamin. Und plötzlich war ihm, als ob der Kamin ein feuerspeiender Krater sei. Die Erde begann zu zittern. Mit donnerndem Gepolter brach der Sims des Kamins über ihn zusammen. Lucretia fand ihn und schrie laut um Hilfe. Ihre Zofe und einige Soldaten der Schweizer Garde zogen ihn unter dem Schutt hervor. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie den Wunsch, der alte Mann dort, ihr Vater, der sie in dieses Leben gezerrt hatte. Er möchte tot sein, ganz und für immer tot, aber er war bärenstark, stierkräftig. Der Kamin hatte seinen Schädel nur geschrammt, er hatte ihn nicht zerschlagen können.
Lucretia pflegte ihn. Nach seiner Wiedergenesung zelebrierte er ein Hochamt in der Kirche Santa Maria del Popolo. In seinen noch zitternden Händen hielt er einen mit 300 Dukaten gefüllten Pokal und schüttete ihn vor dem Altar der Jungfrau aus. 300 Dukaten opfere ich dir als Dank für meine Genesung, allerheiligste, alljungfräulichste, allergnädigste Madonna. Die Dukaten rollten über die Altarstufen hinab. Des Nachts aber überkam ihn plötzlich die Reue. Er fuhr aus Träumen auf, zumal er abends eine schwer verdauliche Langustenpastete gegessen hatte. 300 Dukaten, dachte er. Die Madonna wäre auch mit 200 zufrieden gewesen oder 150. Schweiß stand ihm vor der Stirn. Er klingelte. Aber der wachthabende Offizier der Schweizer Garde im Vorzimmer schlief. Der Papst knüpfte sich einen Knoten in sein Betttuch und beschloss, sofort am nächsten Tag 200 Dukaten von der Santa Maria del Popolo zurückholen zu lassen. Als er sich schlaflos von einer Seite auf die andere wälzte, machte er nochmals Licht, griff zu seinem Notizbuch und begann, sich allerlei zu notieren. »Mein Ziel ist, die Autorität des Kirchenstaates unter meinem Zepter unverrückbar zu gestalten. Wer sich von den Fürsten mir entgegenstellt, den zerschmettere ich. Meine Feinde sind dem Untergang geweiht. Ich fluche ihnen mit dem päpstlichen Fluche, vide Karl der Achte und Fra Girolamo. Die Orsini und Colonna, meine inneren Feinde in Rom, werden im Jenseits eine Ewigkeit an mich zu denken haben. Die Unterwerfung der Este zu Ferrara gelang nicht. Gut, will Lucretia einen Este heiraten, und wir gewinnen sie so und borgisieren sie auf diese Weise. Man muss die Menschen gegeneinander ausspielen, die italienischen Fürsten und Städte gegen die ausländischen Mächte und umgekehrt. Innen beständig sein, aber sich nach außen nicht festlegen, das heißt Politik. Im Klaren die Angel werfen und im Trüben fischen. Alles versprechen und den Teil halten, den man zu eigenem Nutzen halten muss. Mag Italien dabei mager werden, wir Borgia mästen uns. Italien muss in Unordnung gebracht werden, damit wir in unserer Ordnung verbleiben. Und er stand auf, schlüpfte in seine Pantoffeln und schlurfte in den Keller hinab, wo er sich eine Zelle als seine Schatzkammer hatte herrichten lassen. Niemand durfte sie betreten, auch Cesare und Lucretia nicht. Die Schränke an den Wänden waren gefüllt mit Säcken voll Dukaten, Kästen voll Edelsteinen, Smaragden, Rubinen, Saphiren, goldenen Schalen, Kreuzen, Figuren, Altargeräte, Abendmahlpokale standen auf Regalen. Der Papst schüttete einen Sack Dukaten auf den Tisch und wühlte darin. Von seinen Lippen troff Speichel dazwischen. Seine Augen öffneten sich gierig wie die eines Habichts, der einen Hasen erspäht. Und vor Wollust des Besitzes und Geizes ergoss er seinen Samen in ein goldenes Gefäß. Alexander rief Leonardo da Vinci, dem bekannten Militäringenieur und Erfinder, der in Diensten Cäsares stand, zu sich. Leonardo, der gerade an einer Federzeichnung der Gehängte strichelte, kam sehr unwillig. Der Borgia ließ sich vernehmen. »Ja, die Erde kenne ich nun. Berge, Täler, Städte, Dörfer, Männer, Weiber. Du hast mir einen Globus verfertigt. Er steht auf meinem Schreibtisch und manchmal fährt meine Hand zärtlich über die Rundung der Kugel, als wäre es eine Frauenbrust. Dies alles ist mir tributpflichtig, zollt mir Achtung, Ehre, Gut und Geld. Italiener, Spanier und, wie ich höre, sogar Deutsche und Mohren. Nun aber will ich einmal Sterne um mich haben. Bau mir ein Planetarium.« Und als das Planetarium gebaut war, saß der Borgia unter den Sternen, unter Uranus, Neptun, Saturn, Sonne, Mond, unter Planeten und Fixsternen. Er griff mit seinen immer leicht schweißigen Händen danach, und sie ließen sich in die Hand nehmen wie kaum flügge Vögel. Dann ließ er sie wieder los. »Flieg, Sonne, flieg, Mond!« Und sie kreisten in edler Ellipse um seine Stirn.
Ende von Teil 9. Gelesen von crowwings.com.